Ich erinnere mich noch ganz gut an eine E-Mail, die ich vor ein paar Jahren mal von einer Mutter bekommen habe. Und Hintergrund davon war, dass ich mit ein paar Jungs aus der Jugend in einer kleinen Hütte so eine Freizeit gemacht habe. Und wir mussten uns dort selbst versorgen und dementsprechend war also früher oder später für die Jungs alle mal gefragt, dass sie ein Geschirrtuch in die Hand kriegen und dass sie dann mal mithelfen müssen, ja, abtrocknen müssen. Für manche einen schien das eine ganz neue Erfahrung zu sein, für andere wiederum vielleicht eher ungewohnt. Und ein paar Tage später nach dieser Freizeit schrieb mir diese Mutter in der E-Mail in etwa Folgendes: Lieber Daniel, was hast du mit unseren Jungs gemacht? Sie kommen auf einmal freiwillig in die Küche zu mir und fragen, ob sie was helfen können oder nehmen sich ein Geschirrtuch und trocknen ab. So, und ihr könnt euch mein Gesicht vorstellen, wie ich diese E-Mail gelesen habe und gedacht habe, ja, super, ja. Also das Thema unserer gemeinsamen Bibelarbeiten war ja jetzt nicht, wozu gibt es eigentlich Geschirrtücher und wie wende ich sie an oder so. Und auch nicht, wie mache ich meine Mutter innerhalb kürzester Zeit glücklich. Aber es ist schön einfach gewesen, dass auch sowas als ein gewisser Nebeneffekt dabei war, dass die Jungs gelernt haben, der Gesamtgemeinschaft zu dienen. Und für mich waren im Blick auf diese Freizeit von vornherein drei Dinge klar, ja, als Freizeitleiter, ganz klar. Also erstens, ich werde mit Sicherheit nicht alles machen, während die da irgendwo auf dem Sofa sitzen. Zweitens, jeder packt mit an. Und drittens, keiner von diesen nachwachsenden Herren sollte sich für einen Dienst zu fein sein. So, das waren die drei Grundsätze, so sind wir gestartet. Das heißt, jeder war gefragt, damit diese Gemeinschaft wirklich gut funktionieren kann. Und genau dieser Gedanke führt uns zu unserem Predigttext und zu unserem Thema von heute Morgen. Das heißt, dein Dienst ist gefragt. Und wir lesen dazu zusammen Römer 12, die Verse 3 bis 8. Römer 12, die Verse 3 bis 8. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Wir sind in unserer Predigtreihe durch den Römerbrief. Vor zwei Wochen sind wir in Römer 12 in diesen großen Anwendungsteil eingestiegen, der ab Römer 12 losging. Und da haben wir diese zwei einleitenden Verse, Römer 12, Vers 1 und 2, uns näher angeschaut unter dieser Frage, wofür lebe ich oder wofür lebst du? Und wir haben dann gesehen, dass die Frage für uns als Christen zumindest theoretisch eigentlich schon geklärt ist, nämlich, dass wir auf der Grundlage der Erbarmungen Gottes in Hingabe mit Gott leben sollen. Unser ganzes Leben soll ein vernünftiger Gottesdienst sein, so hieß es in Römer 12, Vers 1, ein vernünftiger Gottesdienst zu seiner Ehre. So, und jetzt stellt sich die Frage in der Folge natürlich, völlig berechtigt, was bedeutet es denn, für Gott zu leben? Wie kann ich ihm dienen und für seine Ehre leben? Und dazu gibt uns Paulus in den folgenden Kapiteln jetzt eine ganze Menge an Anhaltspunkten und einen ganz zentralen Punkt, den sehen wir heute Morgen in diesem Text hier, Römer 12, Vers 3 bis 8. Und ich will es mal so ausdrücken, für den Herrn zu leben bedeutet auch immer für seinen Leib zu leben. Oder anders ausgedrückt, dem Herrn zu dienen, bedeutet auch immer seiner Gemeinde zu dienen. Dienst in der Gemeinde, ja, genau darum soll es heute Morgen gehen. Und ich habe die Predigt bewusst überschrieben mit diesem Titel Dein Dienst ist gefragt. Weil es geht heute um jeden Einzelnen persönlich. Das macht dieser Text auch so deutlich. Wenn du Christ bist, dann geht es heute Morgen um dich, um deinen Dienst. Und ich hoffe, dass du entweder persönlich ermutigt wirst im Dienst aufs Neue oder auch, dass du herausgefordert wirst zum Dienst durch die Betrachtung von diesem Text. Wir wollen uns den Text in drei Unterpunkten anschauen. Und der erste dreht sich um die richtige Haltung, der zweite um die richtige Selbsteinordnung und der dritte dann um die speziellen Gaben. Beginnen wir mit dem ersten, der auch ein bisschen länger ist als die anderen heute Morgen. Der erste Punkt heute Morgen heißt, dein Dienst ist gefragt. Erstens mit demütiger Haltung. Und es geht um diesen Vers 3. Bevor Paulus auf die Gaben und Einsatzgebiete zu sprechen kommt, setzt er zunächst mal beim richtigen Selbstverständnis an, wenn er in Vers 3 Folgendes schreibt. Schauen wir nochmal hinein. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Es sollte uns nicht wundern, dass Paulus gleich am Anfang mit dem Schwerpunkt der richtigen Haltung beginnt, ja, und uns zur Demut eigentlich aufruft, ne? Bevor er dann ab Vers 6 über die einzelnen Gaben spricht, die wir haben und die wir auch einsetzen sollen. So, warum ist die richtige Haltung so bedeutsam? Ganz einfach, weil sie deinen und meinen ganzen Dienst prägen wird. Ja? Ob wir ihn tun, warum wir ihn tun und wie wir ihn tun. Das hat alles mit unserer Haltung zu tun. Und dazu gibt Paulus seinen Lesern und uns gleich am Anfang von Vers 3 ein Beispiel davon, was es bedeutet, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Und das Beispiel, was er uns gibt, ist er selbst. Er schreibt hier, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist. Oder gegeben wurde. Ja? Und er spielt damit auf sein Amt als Apostel an. Jetzt hätte Paulus, menschlich gesprochen, allen Grund gehabt, den großen, einflussreichen Apostel raushängen zu lassen. Ne? So nach dem Motto, schaut nur her, wie viele Menschen ich zum Glauben geführt habe, wie viele Gemeinden durch meinen Dienst entstanden sind, wie viele Menschen durch mich im Glauben gewachsen sind, was ich für einen Einsatz an den Tag gelegt habe und so weiter. Das hätte er alles sagen können, aber genau das tut er nicht. Stattdessen schreibt er alles, was er ist und was er kann und was er tut, einzig und allein der Gnade Gottes zu, die ihm gegeben wurde. In 2. Korinther 12, Vers 11 schreibt er mal gegenüber seinen Kritikern in Korinth, dass er den übergroßen Aposteln in nichts nachgestanden hat und dann, wenn ich auch nichts bin, schreibt er da. Ja. Das heißt, für Paulus war klar, aus sich selbst heraus ist er nichts Besonderes, wofür er sich rühmen sollte oder worüber er sich definieren könnte. Stattdessen schreibt er, mal so exemplarisch zu seinem Selbstverständnis, 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und in Epheser 3, Vers 7 und 8 schreibt er Folgendes, dessen, und damit meint er das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Sowohl in 1. Korinther 15 wie auch hier, Epheser 3, schreibt Paulus also sehr deutlich alles der Gnade Gottes in seinem Leben zu. Gott hat diesen ehemaligen Christenverfolger herausgerissen, hat ihm Vergebung geschenkt und hat ihn aufgrund seiner Gnade errettet. Und Gott hat dazu dem Paulus völlig unverdient, allein aus seiner Gnade, auch als Werkzeug eingesetzt, um vielen Menschen seinen Namen bekannt zu machen. Als Apostel der Nationen wird er immer wieder in der Bibel bezeichnet. Und Paulus weiß, dass alle Fähigkeit, alle Begabung, alle Kraft einzig und allein auf Gott selbst zurückzuführen ist. Und er weiß, dass er alles andere verdient hätte, als dass Gott ihn in diesen Aposteldienst einsetzt und ihm den anvertraut. So, und in diesem Sinne schreibt er hier am Anfang von Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden. Objektiv betrachtet gab es mit Sicherheit damals deutlich miserablere Christen als Paulus. Ja? Aber dennoch war das sein Selbstverständnis, dass er von sich selbst so geringe Bedeutung oder in sich selbst so geringe Bedeutung gesehen hat und aller geistlicher Einfluss und Bedeutsamkeit, das wurde ausschließlich der Gnade Gottes in seinem Leben zugeschrieben. So, jetzt kehren wir mit diesem Gedanken im Hinterkopf zurück zu Römer 12, Vers 3, wo dieser offensichtlich demütige Diener Gottes Folgendes sagt und uns auffordert. Ich lese nochmal, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Den meisten Menschen fällt es relativ schwer, sich etwas sagen zu lassen von Menschen, die überheblich oder arrogant auf einen wirken. Vielleicht gehörst du dazu, ja? Aber wenn hier so ein Paulus, so ein Demutsvorbild, wenn er sagt, was wir tun sollen, dann hat das ein ganz anderes Gewicht, weil er selbst das lebt, was er sagt. Und er holt jetzt die Christen in Rom und weitergedacht auch jeden von uns mit ins Boot. Er fordert uns auf, nicht höher von uns zu denken, als zu denken sich gebührt. Der Schlüsselbegriff in diesem Vers 3 ist Denken. Gleich viermal, ich habe das hier markiert, im Griechischen in unterschiedlichen Formen tritt er in Erscheinung. Und dabei ist uns völlig klar, dass es beim Denken um Dinge geht, die zunächst mal im Verborgenen liegen. Aber klar ist auch, dass unser Denken maßgeblich unser Handeln beeinflusst. Und mitunter deshalb hatten wir das gesehen, Römer 12, Vers 2, wir erinnern uns zurück, dass unser Sinn oder unser Denken in einem Prozess erneuert werden muss. Und vielleicht erinnert ihr euch zurück an vor 2 Wochen, da hatten wir dieses Bild der kaputten Software genutzt. Jetzt steht hier in Vers 3 für Denken ein anderes Wort als in Römer 12, Vers 2, aber das Wort für Denken hier in Römer 12, Vers 3 begegnet uns trotzdem mehrfach schon im Römerbrief. Zum Beispiel in Römer 8 hatten wir das, Römer 8, Vers 5 bis 7. Und ich lese nochmal Römer 8, Vers 5 und 6 exemplarisch dafür. Da heißt es, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen, und das ist dieses Wort, auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Und hier haben wir gewissermaßen diese beiden Software-Varianten unseres Denkens nebeneinander. Ja? Die Gesinnung des Fleisches und die Gesinnung des Geistes. Und hier ist der Geist Gottes gemeint damit. So, dabei steht hier die Gesinnung des Fleisches für die alte, unbrauchbare Software, die von Sünde durchzogen ist. Wir hatten das vor 2 Wochen schon gesehen. Dabei ist unser ganzes Denken, unser ganzes Streben, das ganze Wahrnehmen ist in Mitleidenschaft gezogen worden und es ist zerstört worden. Und die Gesinnung des Geistes steht auf der anderen Seite für die gute und zielführende und nützliche Software, die von Gott kommt. Und das betrifft ebenfalls unser ganzes Denken, unser Streben, unser Wahrnehmen, all diese Dinge, die Gottes Geist durch Gottes Wort in uns erneuern und verändern will. Wenn ein Mensch nun Christ wird, spricht die Bibel davon, dass der Heilige Geist ins Leben eines Menschen Einzug erhält. Römer 8, Vers 11 zum Beispiel heißt es, dass der Geist Gottes in uns wohnt als Gläubigen. Und ein wesentliches Ziel und eine wesentliche Aufgabe des Geistes Gottes in unserem Leben ist dann, dass er unser Denken und infolge davon auch unser Verhalten Jesus ähnlicher werden lässt. Wenn jemand hingegen sagt, also ich glaube nicht an Jesus Christus als meinen persönlichen Retter und Herrn, dann gibt es in diesem Bild der Software gesprochen eigentlich nur eine Software und das ist die Gesinnung des Fleisches. So, vielleicht hört der eine oder andere zu und denkt sich, also ja, das trifft auf mich zu. Keine Ahnung, was die Gesinnung des Fleisches ist, aber ich bin zumindest kein Christ. Ja, also das betrifft mich und wenn es dir so geht, dann ist für dich das Wichtigste heute Morgen auch, dass du vor allem diese Gnade durch Jesus Christus kennenlernst. Dass du verstehst, dass er für sündige Menschen wie dich und wie mich am Kreuz gestorben ist, um die Strafe Gottes zu tragen, die wir eigentlich verdient gehabt hätten. Und um uns neues, ewiges Leben zu schenken. Und wenn das ein Mensch glaubt und für sich persönlich in Anspruch nimmt, dann ist das die Basis, worauf diese neue Gesinnung des Geistes wachsen kann. Weil dann zieht der Geist Gottes in dein Leben ein. Und wenn du noch kein Christ bist und Fragen dazu hast und sagst, ich kann damit nicht viel anfangen, komm gerne mit jemandem ins Gespräch, den du kennst, oder auch nach dem Gottesdienst mit mir. Dieser Text richtet sich heute Morgen in erster Linie an Christen direkt. Nun hatten wir anhand von Römer 12, Vers 2 schon darüber gesprochen, dass auch für uns Christen leider diese alte Software nicht mal eben von jetzt auf gleich gelöscht ist und die neue Software Gottes komplett mal eben aufgespielt wurde, sondern dass das in einem Prozess stattfindet. Bis zu unserem Lebensende wird dieser Prozess nicht aufhören. Und dabei merken wir an ganz vielen Stellen, dass dieses alte Denken mit dem neuen Denken immer wieder kollidiert. Und dabei gibt es etwas, das kennzeichnend ist für die Gesinnung des Fleisches, dieses alte Denken, und das sich ganz schnell bei uns einschleicht in unserem Leben. Und das ist Stolz. Stolz ist im Prinzip nichts anderes, als höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Wayne Mack zitiert in seinem Buch, das wir zur Predigtreihe empfehlen, dieses Buch über Demut, die vergessene Tugend, zitiert er George Swinock und der hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, der Stolz ist das Kleid der Seele, als erstes angelegt, als letztes abgelegt. Er sagt mit anderen Worten, wir haben als sündige Menschen vom Beginn unseres Lebens bis zum Ende unseres Lebens alle ein Problem und das nennt sich Stolz. Jetzt sagst du, ja Moment, ja, ich kenne Menschen, die sind offensichtlich stolz, aber ich gehöre nicht dazu. Und in dem Moment, wo du das denkst, vielleicht nicht sagst, aber denkst, da hat die Falle des Stolzes schon zugeschnappt. Ich bin ja zum Glück nicht wie die anderen. Die anderen halten sich für was Besseres, aber ich bin ja zum Glück nicht so. Ich bin ja besser. Sagen wir so nicht, ja? Aber das ist doch die Botschaft, die dabei zum Ausdruck kommt. Das verbirgt sich doch dahinter, wenn wir uns mit anderen vergleichen und wenn wir verächtlich auf sie schauen. Das ist Überheblichkeit. Und Überheblichkeit ist Stolz. Daneben gäbe es ganz vieles zum Thema Stolz zu sagen, wo und wie er sich in unserem Leben in verschiedenen Facetten eigentlich bemerkbar macht. Dabei ist nicht nur der großkotzige Prahler stolz, sondern auch die Person, die aufgrund ihres Misserfolgs im Selbstmitleid versinkt und dann in ihrem gekränkten Stolz zum Ausdruck bringt, wie mitleidenswert sie eigentlich ist. So. Und auch beim Vergleichsdenken im Allgemeinen geht es eigentlich im Kern, in den allermeisten Fällen, um Stolz. Ein Ausdruck von Stolz wäre auch, dass man die Anerkennung von Menschen sucht und andersrum auch, wenn die Anerkennung von Menschen ausbleibt, wie ich darauf reagiere. Ja, auch das offenbart ganz vieles oft, worum es uns eigentlich geht und wie viel Stolz in meinem Herzen ist. Eine ganz typische Ausdrucksweise daneben wäre auch Unbelehrbarkeit und Ungehorsam. Das geht mit dem Stolz einher. Sprüche 15, Vers 32 und 33 sagt dazu, wer die Unterweisung verwirft, verachtet seine Seele. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Das sind durchaus harte Worte, ne? Wenn man das hier liest, wenn Gott hier sagt, wer die Unterweisung verwirft, verachtet seine Seele. Aber kennen wir das nicht alle, dass wir lieber unser eigenes Ding machen und Gottes Weisungen nicht so ernst nehmen? Hier und da mal so ein paar kleine Kompromisse. Und immer wenn wir das tun, immer wenn wir Gott und sein Wort nicht so ernst nehmen, dann drücken wir damit ja eigentlich aus, dass wir es besser wissen. Und das ist anmaßend und das ist Stolz. Und wenn wir länger darüber nachdenken, dann haben wir vor allem Gott gegenüber alle eine Menge Stolz. Ich zitiere nochmal Wayne Mack, wie er selbst schreibt, und er definiert Stolz in seinem Buch hier so, das ist das Buch zur Predigtreihe, ihr könnt es nachher auch gerne erwerben, sehr lohnenswert. Und er definiert Stolz folgendermaßen: Stolz zeigt sich darin, dass wir die Ehre, Vorrechte, Privilegien, Rechte und Macht uns selbst zuschreiben und für uns beanspruchen, die Gott allein zustehen. Folglich ist er die Wurzel und der Kern der Sünde und ist im Grunde nichts anderes als Götzendienst der eigenen Person. Ein stolzer Mensch hat sich selbst auf Gottes Platz gesetzt. Ich glaube, spätestens an dieser Stelle merken wir, dass Stolz in irgendeiner Art und Weise im Leben von jedem von uns ein Thema ist, weil wir Gott nicht alle immer die Ehre bringen, die ihm eigentlich zusteht. Und stattdessen suchen wir unsere eigene Ehre und wir denken so oft, wir wären unabhängig und wir machen unser eigenes Ding. Und am liebsten wäre es uns, wenn andere uns und unseren Zielen dienen. Dabei denken wir über das hinaus, was uns gebührt, um das mit den Worten von Paulus hier aus Römer 12, Vers 3 zu sagen. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus diesem falschen Denken heraus? Paulus gibt uns die Antwort in der zweiten Vershälfte, wenn er schreibt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das heißt, ich muss anfangen, darüber nachzudenken, wie Gott die einzelnen Dinge bewertet und sieht. Ich muss mich darauf zurückbesinnen, wer ich eigentlich bin und wer Gott eigentlich ist und was er mir in seiner Gnade alles völlig unverdient geschenkt hat. So wie ein Paulus, den hatten wir eben als Beispiel, der alles der Gnade Gottes in seinem Leben zuschreibt. Was genau hier mit dem Maß des Glaubens gemeint ist, ist ein bisschen umstritten oder unklar auch, da sind die Ausleger sich nicht so einig. Manche beziehen es auf den notwendigen Glauben, den man braucht, um seine Gaben auszuleben oder auch auf eine gewisse Glaubensreife. Und mit Sicherheit hat nicht jeder einen gleich starken Glauben, der für manche Aufgaben nötig ist. Und es ist definitiv auch so, dass für manche Dienste eine besondere Glaubensreife notwendig ist. Und wiederum andere beziehen dieses Maß des Glaubens dann in Anbetracht von Römer 12, Vers 6, also dem folgenden Kontext dann, auf die unterschiedlichen Gaben, die Gott individuell einem jeden zugeteilt hat. Und was genau damit gemeint ist, bleibt für mich letztendlich ein Stück weit offen an dieser Stelle. Aber viel wichtiger ist der Fakt hier, dass es Gott selbst ist, der einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und das hebt die grundsätzliche Tatsache hervor, dass alles, was wir haben, was wir sind und was wir tun, nur der Gnade Gottes in unserem Leben zuzuschreiben ist. Und das könnten wir jetzt länger ausführen und man muss darüber nachdenken. Und wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir, dass wir uns recht einordnen und dass Stolz schwindet und dass Demut auf diesem Boden dann auch wächst. Paulus gibt den stolzen Korinthern und auch uns im weiteren Sinne in 1. Korinther 4, Vers 7, drei analytische Fragen, die uns helfen, über uns richtig zu denken und auch eine demütige Haltung einzunehmen. Er schreibt dort, 1. Korinther 4, Vers 7, denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Mit anderen Worten, es gibt keinen Grund, sich selbst zu rühmen, sich aufzublähen, überheblich zu sein. Warum? Weil wir nichts haben, das wir nicht empfangen haben. Und zwar von Gott. Und die Bibel ist darin sehr klar, dass Gott selbst Stolz hasst. Ich habe die Stellen hier mit angegeben, Sprüche 8, Vers 13 zum Beispiel, Sprüche 16, Vers 5. Und die Bibel ist auch klar darin, dass Stolz zum Scheitern verurteilt ist oder dass es vorprogrammiert ist. Sprüche 16, Vers 18 hat es sogar in den Volksmund geschafft. Hören wir mal da drauf, da heißt es, Sprüche 16, Vers 18, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. So kennen wir wahrscheinlich als Sprichwort aus unserer Gesellschaft sogar. Ja? So, da Gott Stolz ein so großer Dorn im Auge ist, sollte es uns nicht wundern, dass auch in seiner Gemeinde kein Platz sein soll für Stolz, damit seine Gemeinde wirklich aufgebaut werden kann, damit es nicht zum Zusammenbruch kommt, sondern sie aufgebaut wird. So, jetzt werden mir viele beipflichten und werden sagen, ja genau, super, das stimmt, Gott hasst Stolz, dann müssen wir ihn bekämpfen. Wo fangen wir an? Bei dem, bei der, bei, nein, bei mir selbst fange ich an. Ne? Deshalb spricht Gott ja durch Paulus in Römer 12, Vers 3, jeden Einzelnen unter uns an. Das heißt, es gilt, mich an die eigene Nase zu fassen und in Demut zu wachsen. Und das Spannende ist, wenn Einzelne in Demut wachsen, dann kann Gemeinde ungestört weiter wachsen und wird erbaut. Wie kann man Wachstum in Demut in seinem eigenen Leben fördern? Eine gute Variante wäre zur Vertiefung dieses Buch, zum Beispiel ja, Demut, die vergessene Tugend von Wayne Mack, kann ich sehr empfehlen. Ich habe sonst mal 7 Tipps mitgebracht, einfach in Kürze zum weiteren Mitnehmen und Nachdenken mit Bibelstellen hinterlegt. 7 Tipps zum Wachstum in Demut. Erster Tipp, ehre Gott durch Dankgebete. Dank ist einer der besten Gegenmittel gegen Stolz. Zweiter Punkt, erinnere dich regelmäßig an die Gnade, das haben wir eben gesehen. Ne? Zum Beispiel durch das Abendmahl, das ist eine gute Form davon, wie man das tun kann. Drittens, führe dir Gottes Wesen vor Augen. Es hilft so gut, immer wieder zu sehen, wer ich bin und wer er ist. Viertens, bete um ein demütiges Herz. Wir wissen, Gott muss Demut wirken. Also beten wir darum. Fünftens, studiere die Demut in Gottes Wort. Zum Beispiel mit einer Konkordanz, die du dir nehmen kannst, unter dem Begriff Demut mal. Oder halt auch dieses Buch. Hinten drin ist auch so eine Auflistung von allen Stellen oder vielen Stellen, die damit zu tun haben. Ein sechster Punkt wäre, pflege ehrliche geistliche Beziehungen. Also lass Menschen in dein Leben hineinschauen. Und ein siebter und letzter, bleibe beständig korrekturbereit. Also lass Menschen auch in dein Leben hinein reden. Ja, lass dir etwas sagen. Und es gäbe so viel weiteres dazu zu sagen. Aber bei allem, was wir gesehen haben, drängt sich natürlich die Frage auf, wie denke ich eigentlich über mich selbst? Welche Haltung habe ich vor Gott, vor Menschen? Wo macht sich mein Stolz bemerkbar? Vielleicht auch in der Gemeinde, vielleicht auch in meinem Dienst in der Gemeinde sogar. Diese Frage, wie denke ich über mich selbst, die will ich uns gerne mit in diese Woche geben, zum weiteren Nachdenken. Und ich glaube, es lohnt sich, das mal zu tun. Ich will diesen ersten längeren Punkt gerne beschließen mit der Aufforderung von Paulus. Ein paar Verse später in Römer 12, Vers 16, da verwendet er wieder diese Begriffe und sagt dann, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch selbst zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Und ich hoffe, wir verstehen, dass eine demütige Haltung höchst relevant ist, wenn es darum geht, Gott und seiner Gemeinde zu dienen. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt von heute Morgen. Der heißt, dein Dienst ist gefragt, zweitens, als Mit- oder als ein Mitglied der Gemeinde oder am Leib. Paulus knüpft in Vers 4 und 5 unmittelbar an den Gedanken der richtigen Haltung an, wenn er dann weiter schreibt, Vers 4, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Hier haben wir ein Bild, das Bild des Leibes, das die Bibel öfters für, als Bild für Gemeinde verwendet. So, wir fragen uns zunächst einmal kurz, wer gehört überhaupt zum Leib, wer gehört überhaupt zur Gemeinde? Zur weltweiten Gemeinde gehört jeder, der Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hat, der an ihn glaubt. Aber daneben spricht die Bibel in den allermeisten Fällen, wenn sie dieses Bild vom Leib verwendet, von Ortsgemeinden. Also die Gemeinde in Korinth oder die Gemeinde in Ephesus oder Kolossä oder so oder halt in Rom. Und nun ist ein Trend unserer Zeit, dass man sich nicht mehr verbindlich einer Ortsgemeinde anschließt und festes Mitglied wird. Die Gründe dabei mögen unterschiedlich sein. Aber das Bild des Leibes und der Glieder in der Bibel, das macht nur dann wirklich Sinn, wenn man klar definieren kann, wer gehört eigentlich zum Leib. Wer ist eigentlich Mitglied der Gemeinde? Wir finden den Begriff Gemeindemitgliedschaft so in der Bibel nicht. Aber wir finden das Konstrukt einer festen Gemeindemitgliedschaft in der Bibel, als von Gott gewollt, sehr, sehr wohl. Und manch einer heutzutage ist sogar der Meinung, dass man gar keine Gemeindezugehörigkeit bräuchte. So, ich brauche nirgends irgendwo in der Gemeinde gehen oder da dabei sein. Ich brauche nur den Herrn. Und das klingt ganz fromm. Aber Fakt ist, die Bibel kennt kein Glied ohne Leib. Die Bibel kennt keinen Christen ohne Gemeinde. Das ganze Bild funktioniert ja überhaupt nicht, wenn ich irgendwo als Glied sonst wo abhänge, alleine, was auch immer ich dann tue. Das Bild vom Leib und von den Gliedern, das ist relativ einleuchtend für uns, weil jeder von uns eine lebendige Illustration davon ja darstellt. Also, ja, das ist ganz klar, der Peter, der hat zwei Arme, zwei Beine, der hat zwei Ohren und vieles andere. So. Wir brauchen nicht lange zu überlegen, um festzustellen, dass die einzelnen Glieder auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Die Nase hat eine andere Fähigkeit als die Füße. Deshalb ist es ihnen auch egal, wenn sie stinken. So, Das hätte die Nase jetzt nicht mit ihm gemeint. So unterschiedlich, aber diese beiden Glieder auch sein mögen, nehmen wir Nase und Füße, so unterschiedlich auch sie sein mögen, so haben sie doch gemeinsam, dass sie zum Leib gehören. Dabei sind sie einzeln genommen nicht der Leib als Gesamtes, sondern sind nur ein Teil des Leibes. So, das ist das Bild. Und Paulus verwendet dieses Bild öfters und unter anderem auch ausführlicher in 1. Korinther 12. Und das ist ganz interessant, wenn man das so liest, da lässt er die einzelnen Glieder dann mal zu Wort kommen. Und er schreibt 1. Korinther 12, ich lese mal Vers 21 und 22 dazu. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Das ist eine ganz spannende Vorstellung, wenn unsere Körperteile anfangen würden, mal miteinander zu sprechen, so wen man eigentlich braucht und wen nicht und von wem man sich getrost verabschieden könnte. Und es liegt auf der Hand. Das geht nach hinten los, wenn ein Glied nicht richtig funktioniert oder sogar ganz weg ist. Ich erinnere mich noch daran, viele Jahre ist es her, dass ich bei uns im Wohnzimmer, als ich noch zu Hause gewohnt habe, auf einem Gymnastikball lag. Und ich bin da so ein bisschen drauf gesprungen, auf dem Bauch. Und dann kam eine geliebte, mir nahestehende Person auf die Idee und hat diesen Gymnastikball unter mir weggeschossen. So, das heißt, ich bin voll auf dem Boden gelandet, hatte dann den dicken Zeh gebrochen. Nun denkt man sich, naja, was soll's, ja? Ein dicker Zeh, nicht so wichtig, ich habe ja noch neun andere. So, aber als es dann darum ging, in den nächsten Tagen damit zu laufen, und habe ich gemerkt, dass es sehr, sehr mühsam ist, Und ich habe die Bedeutung von diesem scheinbar unwichtigen C nochmal so richtig schätzen gelernt. So. Und anhand dieses kleinen Beispiels wird deutlich, dass die vermeintlich auch vielleicht unbedeutenden Körperteile ihre Wichtigkeit und ihre Daseinsberechtigung haben, damit der ganze Körper funktioniert. Mit anderen Worten, halten wir das nochmal so fest, die einzelnen Glieder brauchen einander, damit der ganze Körper funktionieren kann. Und wenn ich nicht laufen kann, kann ich auch nichts mit meinen Händen einkaufen. Und wenn ich nicht einkaufen kann, dann bleibt der Magen leer. So einfach ist eigentlich die Rechnung. Ja? So, das Bild ist einleuchtend. Paulus verwendet es gerne, um es mit der Gemeinde zu vergleichen. Und dabei steht die Gemeinde als Gesamtes für den Leib und wir sind einzelne als gläubige Glieder am Leib. Und mit diesem Bild macht er gleich mehrere Dinge deutlich, über die wir kurz nachdenken wollen. Also er sagt damit aus, dass wir einander brauchen. Selbst die kleinen, unscheinbaren Glieder sind wichtig für die gesamte Gemeinde. Jetzt wäre es müßig, darüber nachzudenken, also ob ich wohl der kleine Zeh in der Gemeinde bin oder das Auge oder die rechte Hand oder was ich wohl bin. Viel wichtiger ist doch, dass dein Einsatz gefragt ist und wichtig ist. Und wenn du dem nicht nachkommst, dann wird der Leib nicht gleich sterben, aber der wird deutlich eingeschränkter funktionieren. Nehmen wir das Bild nochmal auf. Also wenn ich zum Beispiel die rechte Hand gebrochen hätte und Rechtshänder bin und ich muss irgendwo hin und muss unterschreiben und muss dann mit links unterschreiben, dann geht das vielleicht irgendwie. sieht wahrscheinlich anders aus als mit rechts, aber es geht vielleicht irgendwie, aber es ist mühsam, es funktioniert nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, wenn du bisher dachtest, dass dein Dienst, was auch immer er sein mag in der Gemeinde, nicht so wichtig ist und die wirklich wichtigen Dinge, die sind nur hier Predigen und die sind Hauskreisleitung oder so, ja, dann darf dich dieses Bild hier ermutigen, dass auch dein Dienst in der Gemeinde von Bedeutung ist. Weiter macht Paulus hier in Römer 12 durch dieses Bild deutlich, dass nicht alle dieselbe Tätigkeit haben. Das heißt, es gibt in der Gemeinde durchaus unterschiedliche Fähigkeiten und auch Aufgaben. Nicht jeder ist zu allem berufen und begabt, aber wir sollen uns alle einbringen mit dem, was der Herr uns geschenkt hat. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen im dritten Punkt. Und in diesem Bild, hier wird auch für jeden von uns deutlich, dass jeder von uns, du und ich, nur ein Teil des Leibes sind. Das heißt ja zum einen, dass der Leib, dass die Gemeinde nicht dir gehört, weil die gehört Jesus Christus, er hat sie erkauft und erworben. Und es bedeutet auch, dass du den Dienst der anderen Glieder am Leib brauchst. Auch wenn du vielleicht manchmal denkst, also auf dieses Glied könnte ich verzichten. Ja, es kann aber sein, dass Gott genau dieses Glied, wo du denkst, da kann ich drauf verzichten, von Gott benutzt wird, um für dich zu beten. Und du kriegst nie etwas davon mit. Und mitunter bedeutet das auch, dass keiner von uns berufen ist, alles allein zu machen. Denn Gott hat die Gemeinde als seinen Leib aus vielen Gliedern zusammengefügt und dementsprechend ist Gemeinde keine One-Man-Show. Gemeinde sollte nie eine Show sein, ja, ganz klar. Aber erst recht keine One-Man-Show, sondern viele sollen beteiligt sein. Und in diesem Bild hier vom Leib wird auch deutlich, was Paulus in 1. Korinther 12, Vers 18 folgendermaßen ausgedrückt hat. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Vergleichsdenken und Geringschätzigkeit und Überheblichkeit in der Gemeinde gar keinen Sinn machen, weil Gott entschieden hat, welche Gaben und Aufgaben er jedem Glied individuell eigentlich zugeeignet hat. Und weil Gott das in seiner Gnade verteilt hat, wie er wollte, heißt das hier, erstickt das gleichzeitig jegliche Form von höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt. Also von Stolz, was wir in Vers 3 hatten. Das ermöglicht uns auch vielmehr, dass ich demütig und zufrieden sein kann mit dem, was der Herr mir, aber auch anderen anvertraut hat. Das heißt, ich kann mich sogar darüber freuen, wenn Gott andere anders begabt oder in meinen Augen vielleicht sogar stärker begabt hat. Und ich will uns an dieser Stelle mal fragen, so ganz persönlich, kannst du von Herzen dich darüber freuen, dass Gott anderen Menschen Gaben gegeben hat zur Erbauung des Leibes? Oder schaue ich eher missmutig und neidisch vielleicht auf die Person XY, weil sie etwas kann, was ich nicht kann, was ich vielleicht auch gerne könnte? Und ich glaube, je nachdem, wie wir diese Frage beantworten, ob ich mich darüber freuen kann, auch über die Gaben anderer, zeigt das viel darüber, ob es mir wirklich um den Aufbau der Gemeinde geht und um die Ehre des Herrn geht, oder um etwas ganz anderes. Und zuletzt wird durch dieses Bild vom Leib und den Gliedern und dem Haupt auch so gut deutlich, Jesus, das Haupt, ist und bleibt die Hauptsache in der Gemeinde. Im Zuge dieses Bildes wird immer wieder an anderen Stellen deutlich, dass Jesus das Haupt des Leibes ist, also der Kopf der Gemeinde, der entscheidet, wo es lang geht, aus dem sich alle einzelnen Glieder ihre Befehle holen und empfangen. Das heißt ja, jedes einzelne Glied einer Gemeinde muss sich mit dem Haupt, mit Jesus selbst, auseinandersetzen und muss seinen Dienst von ihm prägen und bestimmen lassen. Das ist der entscheidende Schlüssel, damit Gemeinde wirklich funktioniert und aufgebaut werden kann. Jesus muss im Leben eines jeden einzelnen Gliedes das Sagen haben. Sonst fliegt uns der Laden um die Ohren. Gar keine Frage, ja? Wir brauchen dieses Haupt. Und die Frage an uns als Mitglieder an seinem Leib ist ja, inwieweit lasse ich meinen Dienst von Jesus prägen? Frag ich ihn, was er will, wie er will, dass ich meinen Dienst tue, oder mache ich so, wie ich will? Und wo darf er mich eigentlich einsetzen und wo nicht? Und wie prägt meine Beziehung und meine Liebe zu ihm meinen Dienst an seinem Leib? Wir sehen, glaube ich, all diese Punkte, dass es so wichtig ist, dass wir Mitglied einer Ortsgemeinde sind und dass du den Dienst in der Gemeinde wahrnimmst, den Jesus dir anvertraut hat. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt von heute Morgen. Der heißt, dein Dienst ist gefragt, drittens, gemäß deinen Gaben. In Vers 6 bis 8 kommt Paulus jetzt auf konkrete Gaben zu sprechen, die man in der Gemeinde für Gott einsetzen soll. Und das sind hier 7 an der Zahl, die hier aufgelistet sind, aber das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern er greift nur einige Gaben heraus. Wir finden zum Beispiel in 1. Korinther 12 oder Epheser 4 auch weitere solcher Gaben, die Gott gegeben hat gegenüber der Gemeinde. Und selbst da sind es keine abgeschlossenen Listen. Aber schauen wir noch mal hinein in diese Verse, ab Vers 6. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Gleich in Vers 6 hier sehen wir, wie die Gedanken aus Vers 3 bis 5 nochmal aufgegriffen bzw. fortgeführt werden. Zum einen ist da die Rede von verschiedenen Gnadengaben. Das heißt, wir haben nicht alle die gleichen Gaben bekommen, sondern Gott hat der Gemeinde eine Vielfalt von Gaben gegeben. Und das ist einleuchtend für uns. Ein gesunder Körper braucht verschiedene Glieder. Eine gesunde Gemeinde braucht verschiedene Gaben. Und dann ist hier nochmal ganz besonders die Betonung wiederum auf der Gnade. Zum einen ist hier der Begriff verwendet, Gnadengabe, im Griechischen ist das Charisma, könnte man auch mit Gnadengeschenk übersetzen. Das heißt ja, also hier wird unmissverständlich deutlich, dass unsere Gaben, was auch immer sie sein mögen, völlig unverdient von Gott in seiner Gnade geschenkt wurden. Und neben diesem Begriff von Gnadengaben kommt dann dieser Zusatz noch hier, nach der uns gegebenen Gnade. Das ist die gleiche Formulierung, die Paulus in Vers 3 verwendet hat, wo jetzt also sein Vorbild hier an dieser Stelle zum Tragen kommt. Und hier wird deutlich, eigentlich mehr kann man gar nicht betonen, dass jede Gabe, die irgendjemand von uns hat, nicht nach Verdienst, sondern gemäß der Gnade gegeben wurde. Also welche Gabe du und ich auch immer haben mögen, spätestens hier wird deutlich, es gibt gar keinen Grund, sich darauf etwas einzubilden, sondern es gibt allen Grund, sie demütig einzusetzen. In der Elberfelder, die wir hier verwenden oder die ich jetzt hier verwendet habe, steht in Klammern hier in Vers 6 dieser Zusatz, so lasst sie uns gebrauchen. Das steht hier in Klammern, weil das im griechischen Grundtext nicht so wörtlich steht, aber der Zusammenhang erschließt sich das hier. Tatsächlich geht es Paulus in diesen Versen darum, dass die geschenkten Gaben, die Gott gegeben hat, an der richtigen Stelle und in der richtigen Weise eingesetzt werden. Nun gehen wir einmal kurz durch diese Gaben durch und schauen so ein bisschen, was sich dahinter verbirgt. Bei manchem ist das klarer, bei manchem vielleicht nicht ganz so klar. Das Erste, was er hier nennt, ist die Weissagung. Und im Griechischen steht hier das Wort Prophetia, was man auch mit Prophetie übersetzen könnte. Und grundsätzlich könnte man sagen, geht es darum, dass das Wort Gottes in eine Situation hineingesprochen wird und auf Personen oder eine Gruppe angewandt wird. Müssen wir wissen, zur Zeit des Römerbriefs, als er verfasst wurde, gab es ja noch nicht, wie wir das heute haben, das abgeschlossene Neue Testament. Und Gott gebrauchte diese Gabe der Weissagung als eine Offenbarungsgabe, wobei das Gehörte immer geprüft werden und beurteilt werden sollte. Macht uns zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 29 deutlich. Und Prüfmaßstab war anhand dem, oder war das, was Gott bis dahin offenbart hatte. Das war zu diesem Zeitpunkt die Lehre Jesu, die man einfach weiter verbreitet hatte. Und das war das Alte Testament und die Lehre der Apostel, die so eine große Rolle gespielt haben. Und das ist hier sehr wahrscheinlich gemeint mit diesem Zusatz bei der Weissagung, in der Entsprechung zum Glauben. Teil von solchen Prophezeiungen konnte sein, dass man auch zukünftige Dinge vorausgesagt hat. Also man sieht zum Beispiel im Neuen Testament den Propheten Agabus, Apostelgeschichte 11, Vers 27 und 28, der eine Hungersnot voraussagt, oder nochmal Agabus in Apostelgeschichte 21, Vers 10, sagt er die Gefangenschaft von Paulus voraus. Oder denken wir auch mal zurück an Römer 9 bis 11, wo Paulus ja prophetisch über Israel geredet hat, ne, über die Zukunft Israels unter anderem. So, und interessant ist ja, dass er ständig mit dem Alten Testament belegt in diesen Kapiteln. Das heißt, was macht er in der Entsprechung zum Glauben? Führt er seine Prophetie aus. Aber es musste nicht zwingendermaßen um das Voraussagen der Zukunft gehen, sondern es geht darum, Gottes Wort gesprochen in eine Situation hinein und darauf angewandt. Nun haben wir heute die Offenbarung des Wortes Gottes vollständig hier vorliegen, ja, im Neuen Testament. Die Offenbarung Gottes ist abgeschlossen. Judas spricht in Judas 3 vom ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. Das heißt, das ist also erledigt. Es braucht diese Gabe als Offenbarungsgabe heute nicht mehr. Und wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ich habe neue Offenbarungen, die irgendwas neben der Bibel und so, dann wissen wir, da sollten wir uns fernhalten. Aber wenn jemand Gottes offenbartes Wort, das, was hier geschrieben steht, in eine Situation hineinzusprechen weiß oder auf eine Person oder Gruppe anzuwenden weiß, könnte man das heute mit dieser Gabe der Weissagung in Verbindung bringen. Und dabei ist sowohl für den Redenden wie auch für den Hörenden der Maßstab immer das Wort Gottes. Daran soll geprüft werden. Und es kann sein, dass du das persönlich schon erlebt hast, ohne dass du denkst, ich habe die Gabe der Weissagung oder so, aber dass du schon erlebt hast, dass Gott dich so benutzt hat, ja, in eine Situation hinein genau zu wissen, was sollst du ihm vom Wort her jetzt sagen. Oder andersrum, dass jemand in deinem Leben schon Gott, Menschen gebraucht hat, die wie so eine Art Prophetie fast da hineingesprochen haben, etwas, was getroffen, was gepasst hat. Ein ganz wichtiger Grundsatz für diese Gabe, der kennzeichnet ist, lautet 1. Korinther 14, Vers 3 gemäß: Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das heißt, das ist ein sehr guter Maßstab. Ja? Also dient das, was ich dann da weitergebe, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. So definiert Paulus das hier in 1. Korinther 14, Vers 3. Die nächsten Gaben, die er hier erwähnt, wäre also weiter dann, es sei Dienst im Dienen. Und unter dieser Gabe kann alles Mögliche fallen, was praktische Arbeiten und Hilfeleistungen angeht. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel in Römer 16, Vers 1, Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, so heißt es da über sie. Und natürlich sind wir alle aufgefordert zu dienen, gar keine Frage, jeder Christ, aber es gibt Menschen, die haben eine besondere Fähigkeit, also besondere praktische Fähigkeiten, auch da sind wir nicht alle gleich, aber auch, dass sie ganz besonders einen Blick dafür haben, wo das besonders notwendig ist. Und manche verbinden mit dieser Gabe des Dienens auch das Amt des Diakons. In 1. Timotheus 3 zum Beispiel wird das erwähnt und es gibt durchaus auch gute Gründe dafür, das in Verbindung zu bringen. Das nächste, was er hier nennt, ist, es sei der Lehrt in der Lehre. Dabei geht es darum, das ist, glaube ich, ziemlich klar für uns, das Wort Gottes verständlich zu machen und auch die Relevanz fürs Leben aufzuzeigen. Gott hat das in Epheser 4, Vers 11 zum Beispiel gesagt, dass er der Gemeinde Lehrer gegeben hat, damit die Gemeinde aufgebaut und zugerüstet werden soll. Und das betrifft natürlich zunächst mal hier den Predigtdienst und Lehrveranstaltungen und so weiter, so, aber das geht weiter über den Sonntagsmorgens-Predigtdienst hier hinaus. Es geht in viele Gruppenstunden, die wir auch hier in der Gemeinde haben, hinein. Ja, im Kinderbereich, im Jugendbereich, teilweise Frauen- und Männerarbeit, so, da sind ganz viele von uns auch gefordert, in der Lehre aktiv zu sein. Nächstes, was er nennt, ist, es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Steht im Griechischen das Wort Parakaleo, und das haben wir schon öfters gehabt, es hat ein großes Bedeutungsspektrum, also ermahnen, ermutigen, trösten, bestärken, herbeirufen und noch einiges andere. Sondern es geht in dieser Gabe darum, andere Menschen aufzubauen, ihnen beizustehen, sie zu trösten, sie zu einer größeren geistlichen Hingabe zu motivieren und wenn nötig, auch zu korrigieren, auch zu ermahnen. Man müsste hier, faires halber, eigentlich bei dieser Gabe von einer Gabe der Ermahnung und Ermutigung sprechen, weil beides in diesem griechischen Wort enthalten ist. Und oft wird diese Gabe auch mit Seelsorge in Verbindung gebracht, also das Sehen und das Kümmern um Seelen. Diese Gabe hier, die ist nicht zu verwechseln mit einem kritischen und besserwisserischen Geist, den sich so mancher Christ selbst angeeignet hat. Ja, das ist nicht die Ermahnung, von der hier die Rede ist. Und eine gute Frage zur Selbstprüfung hier ist, dass man sich fragt, wenn man denkt, okay, ich habe in diese Richtung vielleicht eine Begabung, ist meine Ermahnung, ist meine Korrektur den anderen wirklich zur Erbauung dienlich? Darauf sollen alle Gaben abzielen. Und dann haben wir bei diesen Gaben hier dienen, lehren und ermahnen, haben wir so einen Zusatz, der definiert jetzt nicht die Gabe als solches, aber hier soll zum Ausdruck gebracht werden, also wenn jemand eher in einem praktischen Dienst begabt ist, dann sollte man nicht zwanghaft versuchen, den irgendwie auf die Kanzel zu bringen. Ja? Oder wenn jemand seelsorgerlich begabt ist, dann sollte er seinen Schwerpunkt dort haben und nicht ständig mit irgendwelchen anderen Arbeiten beschäftigt sein. Was Paulus hier deutlich machen will, ist, es gibt verschiedene Tätigkeiten und im Leib ist dann am meisten gedient, wenn man vorrangig dort aktiv ist, wo Gott auch die Hauptbegabungen hingelegt hat. Und versteht mich nicht falsch, das bedeutet nicht, dass Prediger nicht putzen dürfen. Ja? Das will ich damit nicht sagen. Ja? Aber das ist das, was er hier deutlich macht. Dann haben wir noch drei weitere Dinge, die er nennt, nämlich der abgibt in Einfalt. Und damit ist eine besondere Gabe des Gebens gemeint. Also sei es irgendwelche Güter, Nahrung oder auch Geld. Und auch hier haben wir es wieder, ne? Wir sind als Christen alle dazu aufgerufen, für Gott und für sein Reich zu geben. Das macht die Bibel uns deutlich. Aber auch hier gibt es Unterschiede. Manch einem hat Gott deutlich mehr Mittel anvertraut. Allein das ist schon ein Unterschied. Und es gibt auch Menschen, die haben ein besonders großzügiges und freigebiges Herz und haben da eine besondere Begabung. Und dabei sollte, so heißt es hier, das Geben immer in Einfalt im Sinne von aufrichtig sein. Ja, also ohne falsche Hintergedanken, nicht um Anerkennung von Menschen zu bekommen oder um meinen eigenen Stolz zu nähren oder aus Zwang oder sowas. Ne? Ein Negativbeispiel dafür wären Hananias und Sapphira, Apostelgeschichte 5 zum Beispiel. Weiter nennt er, der vorsteht mit Fleiß. Und mit Vorstehen ist hier Leiten gemeint. Das Wort, das hier verwendet wird, ist in 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 1. Timotheus 5, Vers 17 wiederverwendet zum Beispiel. Dort ist es bezogen auf Leiter, auf Älteste einer Gemeinde. Und für sie gilt mit Sicherheit, dass sie mit großem Einsatz, mit großem Fleiß der Gemeinde dienen sollen. Aber daneben gibt es in der Gemeinde eine ganze Reihe von Leuten, die Bereichsleiter sind, die etwas verwalten, die auch eine Leitungsbegabung von Gott bekommen haben. Und auch die sollen natürlich ihren Dienst mit Fleiß tun. Und dann haben wir hier zuletzt noch, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Und das Wort Barmherzigkeit könnte man auch übersetzen mit Mitleid haben. Und wiederum haben wir von Jesus eine Aussage in Lukas 6, Vers 36, dass er gesagt hat, seid nun barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir sollen alle barmherzig sein, gar keine Frage. Aber manchem ist der Blick und die Einsatzbereitschaft für Bedürftige einfach nochmal mehr gegeben. Das sind Christen, die ein besonders starkes Mitgefühl für die geistlichen, körperlichen, auch emotionalen Bedürfnisse ihrer Geschwister in der Gemeinde haben und die ihnen dann auch zur Hilfe kommen. Und es kann sehr mühselig und kräftezehrend sein. Und Paulus sagt hier, wenn jemand diese Gabe hat und diesen Dienst tut, dann sollte er es mit Freude tun. Also nicht mit Missmut oder Bitterkeit, sondern mit Freude. So, das sind nur einige Gaben, wie gesagt, und die sind nicht immer so klar voneinander abzugrenzen. Und es kollidiert auch immer wieder, das sieht man in der Bibel, mit Dingen, die wir alle tun sollen, wozu wir alle aufgerufen sind. Und dann gibt es aber nochmal spezielle Gaben, wo Leute da besonders hin befähigt sind. Und ich weiß nicht, welche Gaben, welche Fähigkeiten Gott dir anvertraut hat. Aber fest steht, dass er dir Gaben nicht zum Selbstzweck gegeben hat, sondern zum Einsetzen und zur Erbauung der Gemeinde. Das sagt der ganze Text, das sagen auch viele andere Texte, die in diese Richtung sprechen. Ich will gerne diesen Grundsatz aus 1. Korinther 14, Vers 12 uns an dieser Stelle nochmal vor Augen führen. Da heißt es, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Das sollte unser allererstes Bestreben sein, ja? Um Erbauung der Gemeinde, Erbauung des Leibes geht es. Und vielleicht fragst du dich nach all dem, was wir jetzt gehabt haben, so, wie kann ich denn meine Gaben erkennen? Und leider fehlt mir die Zeit, um das jetzt hier weiter auszuführen. Aber ich werde dazu mal so ein paar Tipps oder ein paar Anhaltspunkte in den Hauskreisleitfaden mit anhängen. Und da kannst du vielleicht für dich da selbst mal ein bisschen darüber arbeiten. Und dazu kann es hilfreich sein, sich auch mit anderen, zum Beispiel im Hauskreis oder auch so, mal mit jemandem auszutauschen darüber, wie erkennt man eigentlich seine Gaben? Wie hast du das denn erkannt? Ja? Oder welche Gaben siehst du denn auch bei mir vielleicht? Ne? So wachsen wir darin. Und unterm Strich, das ist mir ganz wichtig, ist es nicht so wichtig zu wissen, wie genau meine Gabe heißt, sondern vielmehr, dass ich aktiv unterwegs bin. Ja, das ist viel entscheidender. Und letztlich gilt, und das ist so die Kombination von Römer 12, Vers 1 und 2 und Vers 3 bis 8, folgendes, auf dem Boden der Hingabe kommen von Gott geschenkte Gaben zur Entfaltung. Auf dem Boden der Hingabe ist Römer 12, Vers 1 und 2, kommen von Gott geschenkte Gaben zur Entfaltung, ist Römer 12, Vers 3 bis 8. Unser Thema von heute Morgen war, dein Dienst ist gefragt. Drei Dinge haben wir dazu gesehen. Erstens, wir sollen dienen mit demütiger Haltung. Zweitens, als ein Mitglied am Leib. Und drittens, gemäß deiner Gaben. Und am Ende bleibt die Frage für jeden von uns nach seiner Dienstbereitschaft für Gott und seine Gemeinde. Wo gilt es für mich, vielleicht meine Nehmermentalität ein Stück weit abzulegen und eine Dienstbereitschaft für Gottes Gemeinde an den Tag zu legen? Wo gilt es, Gaben zu entdecken und Gaben einzusetzen? Oder wo gilt es vielleicht auch für manch ein altbekannte Gnadengaben für den Herrn und seine Gemeinde neu zu entfachen? Auch das kann ja sein. Gott hat jedem von uns Gläubigen mindestens eine Gnadengabe geschenkt. Ja, und diese gilt es jetzt für ihn und für seine Gemeinde und zu seiner Ehre einzusetzen. Und in diesem Sinne will ich gerne schließen mit 1. Petrus 4, Vers 10 und 11, was das Ganze von heute Morgen nochmal abrundet. Da heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Damit schließen wir, lassen einen ganz kurzen Moment das sacken, was wir gehört haben, und wollen dann gemeinsam aufstehen und dem Herrn in drei Liedern Lob und Ehre bringen.